Seien Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Hörspielmagazins Cinch, Ihre Verbindung zur akustischen Kunst, mit Michael Langer am Mikrofon. Folgende Hörspiele möchte ich Ihnen heute empfehlen. Traumrollen, ein neues und überaus gelungenes Hörstück von Jean-Claude Kuhner mit den großen Schauspielern Fritz Lichtenhahn und Nadja Tiller.
Ja, also ich bin ja ganz erstaunt, dass alle so begeistert darüber sind. Ich meine, wir haben das gemacht mit viel Spaß und ja, natürlich auch mit Ernsthaftigkeit, aber im Moment ist man eigentlich ein bisschen überrollt von dass alle so begeistert sind.
Außerdem stellen wir vor, das von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Januar prämierte Dokumentarpassionsspiel Pieta Pirch von Walter Filz. Zunächst aber widmen wir uns dem Dichter Jean Paul. Es ist bekanntlich ja nicht nur ein Wagner, sondern 2013 auch ein Jean-Paul-Jahr. Es jährt sich heuer nämlich zum 250. Mal der Geburtstag des im März 1763 geborenen Schriftstellers, der berühmt wurde für seine Romane, für Romane wie »Die unsichtbare Loge«, »Hesperus Siebenkäs«, »Leben des Quintus Fixlein« und nicht zuletzt der »Flegeljahre«. Zu seinen Lebzeiten war der 1825 gestorbene Jean-Paul der am meisten gelesene deutsche Dichter. Er war populärer noch als Goethe, der ihm eifersüchtig begegnete und dem er überhaupt nicht geheuer war. Was beileibe nicht gegen, sondern für Jean-Paul Friedrich Richter spricht. Der Regisseur Heinz von Kramer inszenierte im Jahr 1988 für den Bayerischen und den Süddeutschen Rundfunk einen, wie er sagte, der für ihn seltsamsten und schönsten Texte zugleich. Jean Pauls Himmelfahrt und Höllensturz des Luftschiffers Gianozzo oder Vogelperspektive auf die Ameisenkongresse der Menschen. Weil es hienieden so elend zugeht, will dieser Erfinder und Abenteurer Gianozzo hoch hinaus in die Sphären der Wolken der Sonne des Mondes mit seinem Luftschiff, das den Namen Sichkolben trägt, einem sehr frühen Vorläufer des Zeppelins, der anders als die zeitgenössische Montgolfiere auch gut zu manövrieren war. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Hörspiel.
Ich habe einen Doppelazot, verzeiht den Namen, ausgefunden, wodurch die Luftschifferei so allgemein werden kann, dass man die andere zu sehr verachten wird. Und mein Schiff wie ein Wassertropfe in die Gießgrube der schweren, für einen Ton und Bug ineinander schmelzenden Glockenspeise der Menschheit springt. Wetter, wie wird die weiche Masse in tausend Zacken und Knellen zerschießen und alles hoch hinaus wollen? Ihr Leute, Gianozzo ist im Besitz einer ganz neuen, noch einmal so leichten azotischen Luft. Er extrahiert sie sogar oben, wenn der Eudiometer mehr phlogistische Luft ansagt. Er lässt immer ein Naphtaflämmchen brennen, wie unter dem Teekessel flackert. Er treibt droben oft die Kugel höher, ohne das Abzuggeld von Ballast auszuwerfen. Er hat einen Flaschenkeller von Luft bei sich. Die Kugel hat nur den Halbmesser anderer Kugeln, die nicht mehr tragen, zum Diameter. Sie besteht überdies aus einem feinen, aber unbekannten Leder mit Seide überzogen. Das ist gegen den Blitz. Aber nun ist's genug. Ich fahre auf und davon. Mein Schiff hab ich, da doch jedes so gut wie eine Glocke oder seine Mannschaft unter der Linie eine Taufe haben will, den Siechkobel getauft. Könntet ihr doch jetzt unter meinem Luftschiff mithängen, Freunde? Ihr machtet gewiss die Sänftetüren meiner Lufthütte weit auf und hieltet die Arme ins kalte Ätherbad hinaus und das Auge ins düstere Blau. Himmel, ihr müsstet jetzt aufstampfen vor Lust darüber, wie das Luftschiff dahin sauset und 10 Winde hinterdrein. Und wie die Wolken an beiden Seiten als Marschsäulen und Nebeltürme langsam wandeln. Und wie drunten 100 Berge in eine Riesenschlange zusammengewachsen mit dem Gifte ihrer Lavaströme und Lawinen zornig zwischen den Ameisenkongressen der Menschen liegen.
Ein Ausschnitt aus dem Jean-Paul-Hörspiel Himmelfahrt und Höllensturz des Luftschiffes Gianozzo. Bearbeitet hat den Text Heinz von Gramer und unter seiner Regie wirkten damals mit Simon Rühack, Gerd Anthoff, Rita Russig, Grete Wurm und viele andere mehr. Hören können Sie diesen Hörspielklassiker, eine Produktion des BR mit dem SDR aus dem Jahr 1988, hier im Deutschlandfunk am Samstag, den 23. März um 20.05 Uhr. Am Dienstag, dem 2. April, setzen wir dann unsere Hommage an den fränkischen Dichter zu seinem 250. Jahrestag fort, unter anderem mit Jean Pauls Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei. Gelesen von Blixer Bargeld.
Ich lag einmal an einem Sommerabende auf einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die 11 Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfinsternis verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan, und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren Händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der bloßen Luft. In den offenen Särgen schlief nichts mehr als die Kinder. Am Himmel hing in großen Falten bloß ein grauer, schwüler Nebel, den ein Riesenschatten wie ein Netz immer näher, enger und heißer hereinzog.
Blixer Bargelds Interpretation der Jean-Paulschen Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei. Ein Live-Mitschnitt aus der Volksbühne Berlin. Zu hören am Dienstag, den 2. April um 20.10 Uhr. Und gleich im Anschluss daran folgt dann das Hörbild »Wo Jean-Paul noch lebt«, auf den Spuren des Titans. An der oberen Saale schlummert Jean-Pauls berühmtes und in seinen Werken immer wiederkehrendes Auental. Imposante Felsen, wunderbare Felder, Wiesen, Wälder. Dort verbrachte der Dichter in einem Dorf namens Joditz 11 Jahre seiner Kindheit, die wohl glücklichsten seines Lebens. Das nahe Städtchen Hof nannte er Kuhschnappel. Aber Joditz war auf Lebenszeit sein Dörfchen, der geistige Geburtsort des Dichters. Dort haben inzwischen die zwei Jean-Paulianer Eberhard und Karin Schmidt in ihrem Vierkanthof, an dessen Ende früher der Pfarrgarten des Vaters des Dichters lag, ein fabelhaftes Museum errichtet.
Hier sind 3 Abbildungen aus der Zeit von Joditz, von verschiedenen Himmelsrichtungen aus gemalt. Aquarelle, die ein Justizrat König aus Bayreuth gemalt hat. Man sieht hier
1785.
Ja, 88 sind die. Also wenn man von Hof kommt. Oder man sieht auch genau noch das alte Schloss, das Jean-Paul beschreibt, das Pfarrhaus, die Kirche. Die Kirche war sehr wichtig zu jedem Leichenbegräbnis, musste ja in der Kirche eine Feier stattfinden und es gab damals sehr viele Todesfälle. Das Totenbuch seines Vaters ist in der Gemeinde, hier im Gemeinde noch drin, vorhanden. Und wenn man nachschaut, stellt man fest, dass in einem Vierteljahr hier 13 Kinder an Kinderblattern gestorben sind, unter anderem 2 Schwestern von Jean-Paul. Und dann, er beschreibt diese Gespensterfurcht. Sein Vater hat ihm immer Gespenstergeschichten erzählt. Der Vater war ein Mann der Voraufklärung, der gedacht hat, wenn man Gespenstergeschichten den Kindern erzählt, wenn man den Kindern Angst macht, dann werden sie noch gläubig. Sagen von einer Totenmesse in der Lorenzkirche, die Jean-Paul dann später verwendet hat für ein ganz, ganz wichtiges Stück, und das hat ihn international berühmt gemacht, die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Und natürlich, das ist später entstanden, aber der Wutz ist eigentlich das Stück, das Joditz beschreibt auch.
Sogar vom Ausland pilgert man mittlerweile nach Joditz, in dieses Mekka des Titans, und steht dabei den Schrullen des Frankengenies bisweilen in nichts nach.
Gelegentlich kommen auch kuriose Gestalten, muss ich schon sagen. Also zum Beispiel kam ich mal abends heim vom Einkaufen und da stand ein riesen Rucksack bei uns im Flur. Und ich dachte, was wird denn das wieder sein? Hat mein Mann irgendjemand eingeladen? Und ich habe den Rucksack hochgenommen und ich konnte ihn überhaupt nicht hochheben. So schwer war der Rucksack. Und mein Mann war inzwischen wirklich mit einem Studenten im Museum und kam dann, dieser Student war auf Spuren Jean-Pauls, kam zu Fuß von Bayreuth übers Fichtelgebirge, eben mit diesem wahnsinnig schweren Rucksack, hatte in der Nacht vorher, das war Anfang Dezember, es hat schon ein bisschen geschneit, hat er in der Höhle im Fichtelgebirge übernachtet, hatte Kerzen dabei und hat Jean-Paul gelesen. Und dann hat sich also herausgestellt, der Rucksack war deshalb so wahnsinnig schwer, weil er nämlich das gesamte Werk Jean-Pauls mit rumgeschleppt hat, um immer gleich dann die passende Stelle zu lesen.
Lesen heißt wandern gehen in ferne Welten. Aus den Stuben über Sterne.
Soweit dieser Ausschnitt aus Wo Jean-Paul noch lebt, auf den Spuren des Titans. Zu hören, wie gesagt, am Dienstag, dem 2. April um 20.10 Uhr. Pieta Pirch, ein Dokumentar-Passionsspiel von Walter Filz. Das ist eine Produktion des SWR und die wurde ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Januar. In diesem Hörspiel wird ein facettenreiches Porträt des einflussreichen und mächtigen Managers Ferdinand Pirch gezeichnet. Und bevor wir mit dem Autor Walter Filz darüber sprechen, hören wir noch einen Ausschnitt.
Es war eine Hauptversammlung. Und da war ein älterer Herr in Grau gekleidet, der stand mit seinem Aluminiumkoffer sehr verloren und kein Mensch hat ihn angesprochen. Und ich hatte das Gefühl, da hat sich jemand verlaufen, der eigentlich zu den Toiletten oder sonst wohin wollte. Und irgendjemand nahm mich beiseite und sagt, das ist Herr Dr. Pirch.
Zittert nicht im Auge eine Träne, der Opa zwischen Gut und Bös zerrissen, was wird der Enkel künftig leiden müssen? Seht hier im Bilde diese erste Leidensszene.
Kleine Szene?
Kleine Szene.
Sie, der kleine Ferdinand, ich, seine Mutter.
Mutter, was machst du da?
Ich wechsle ein Rad, mein Sohn.
Und was macht der Mann in der Uniform beim Großvater?
Sei still, das geht dich nichts an.
Aber der Großvater zeigt ihm doch eine Rakete.
Pirch, Autobiografie, Seite 9. Erste Erinnerung. Der Wagen hängt so komisch schief, weil er aufgebockt ist. Ich stehe daneben, Hände in den Hosentaschen und bin stolz auf meine Mutter. Sie kann ganz allein ein Rad wechseln. Nächste Erinnerung ist die eines Knirpses, der unter dem Tisch hockt. Eines Tages waren hohe Militärs da mit vielen Streifen. Was ich aufschnappte, war so interessant, dass ich es den Erwachsenen beim Mittagessen erklärte. Die Bomben würden jetzt nicht mehr flach nach England fliegen, sondern steil in die Höhe geschossen und dann ebenso steil wieder runterfliegen.
V1. An deren Konstruktion war Porsche auch beteiligt.
Die beiden frühesten Erinnerungen, Ferdinand Pirch, sind froschperspektivische. Erstens eines technischen Prozesses.
Radwechsel.
Zweitens eines strategischen Prozesses.
Steil rauf und zur Vernichtung steil runter.
Das könnte man jetzt deuten.
Und den Tod des Vaters, als Ferdinand 15 ist, könnte man auch deuten.
Und seine Internatszeit kann man auch deuten.
Was war jetzt das?
Küchenpsychologie-Alarm.
Ja, das geht natürlich nicht.
Überhaupt nicht.
Leute, die das Bedürfnis hatten, mich und meinen Background zu deuten, haben Passagen aus alten Geschichten zu Schlüsselerlebnissen hochstilisiert. Pirch, Autobiografie, Seite 35.
Soweit dieser Ausschnitt aus Pieta Pirch von Walter Filz, ausgezeichnet als Hörspiel des Monats Januar. Und bei Cinch, ihrer Verbindung zur akustischen Kunst im Deutschlandfunk, begrüße ich den Autor Walter Filz. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Filz, Ferdinand Pirch ist einer der bedeutendsten Manager und gleichzeitig einer der öffentlichkeitsscheuersten. Was hat Sie bewogen, sich ihm in diesem Ihrem künstlerischen Hörfunkporträt zu nähern?
Ja, erstens natürlich die schiere Macht, die ein Ferdinand Pirch hat als Chef von VW, einer der wichtigsten Manager, man kann auch den alten Begriff Boss nehmen, einer der wichtigsten Bosse Deutschlands, erstens. Zweitens natürlich die interessante Familiengeschichte, ein Enkel Ferdinand Porsches, also des Porsches, dem der KDF-Wagen später dann Käfer zu verdanken ist, also ein Spross aus einer industriellen, genau gesagt Ingenieursdynastie, wie wir ihn heute ja fast gar nicht mehr an der Spitze der Industrie haben. Da herrschen ja bekanntlich Manager, die von der Materie eher weniger als mehr Ahnung haben. Pirch ist also alte Schule, steht gleichzeitig auch für einen Wiederaufbau, Wirtschaftsaufschwung der Deutschlands später in den 60er Jahren dann. Also ein Mann, der in vielen Fällen sehr interessant ist, und dass er sich überhaupt nicht öffentlich äußert, macht ihn eigentlich nur noch interessanter, vor allem für ein Hörspiel, was ja nicht dokumentarisch an jemanden herangehen muss, um jetzt zu sagen, wir müssen den sprechen, wir müssen genau herausfinden, was die Wirklichkeit ist, sondern Hörspielfiktion hat natürlich die Möglichkeit zu spekulieren und den ein oder anderen Gedanken sich zu machen, der journalistisch überhaupt nicht haltbar wäre.
Statt zu wissen, muss man glauben, heißt es ziemlich am Anfang Ihres Hörspiels. Das scheint mir ein Schlüsselsatz zu sein.
Das hängt damit zusammen, dass ich natürlich für das Hörspiel eine Art von dramaturgischer Folie, ein Vorbild gesucht habe. Wie kann man sich der Person Pirchs in einer real-fiktiven Gestaltung nähern? Und da kam ich dann irgendwann auf das klassische Oberammergauer Passionsspiel. Und genau daraus stammt dieser Satz, wie auch viele Sätze aus den Oberammergauer Passionsspielen stammen, aus einer alten Fassung des frühen 20., Ende 19. Jahrhunderts, die amtliche Fassung, wo mir auffiel, es gibt dort im Verständnis des Leidens und des Leidensweges, dem Selbstverständnis Jesu, was er zu tun hat, was er tun muss, egal was kommt, komme was wolle, da gibt es ganz, ganz merkwürdige Parallelen zu einer Figur wie Ferdinand Pirch, der eigentlich auch nie jemand ist, der sich über seinen Erfolg richtig freuen konnte, sondern der so eine Art messianische Ausstrahlung, jedenfalls in meinen Augen, hat. Eine messianische Ausstrahlung, die da sagt, ich muss etwas tun, weil ich es tun muss. Und wenn dieser Weg ein steiniger sein wird, dann werde ich ihn gehen. Wir wissen alle, dass Pirch am Ende nicht gekreuzigt ist, sondern wunderbar weiterlebt. Das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied. Aber die Gemeinsamkeit steht, glaube ich, in einem großen Sendungsbewusstsein und im Bewusstsein, das Richtige zu tun.
Wann wurde Ihnen das klar, dass man diese Analogie ziehen kann?
Ich habe ein bisschen gesucht, was kann man aus dem ganzen klassischen Repertoire dramaturgischer Arbeitsweisen, sage ich mal, nehmen, auf was kann man zurückgreifen. Und da schien mir das Passionsspiel, das ja eine ganz undramaturgische Form ist, weil man weiß ja, wie es endet. Es hat ja keinerlei Spannungsbogen, sondern das Ende ist klar. Die Frage ist eigentlich nur, wie ist die Ausgestaltung der Hinführung? Und das schien mir eigentlich ganz passend für eine Geschichte, die ich erzähle, bei der natürlich auch das Ende klar ist. Ferdinand Pirch ist VW-Chef jetzt, also wir können nichts auf ein Ende hin erzählen, das wir nicht kennen. Aber interessant sind vielleicht doch Einzelheiten des Weges. Und genau darauf habe ich mich ein bisschen konzentriert und habe hier und da tatsächlich einfach brauchbare Parallelen bei einem ganz alten, ritualdramatischen Muster wie den Passionsspielen gefunden.
In Ihrem Dokumentar Passionsspiel zeigen Sie noch andere Parallelen auf, etwa zur populären Kultur, und mischen in Ihre Produktion den Comichelden Daffy Duck noch mit hinein. Welche Gründe hat das?
Das war eine ganz zufällige Entdeckung, dass Daffy Duck exakt am selben Tag seinen ersten Filmauftritt hatte, im April 1937, als Ferdinand Piëch geboren wurde. Und das fand ich erstmal einfach nur merkwürdig. Und dann habe ich natürlich tatsächlich mal geguckt, wie ist denn die, auch eine Cartoonfigur hat ja ihre Biografie, wie ist denn diese Biografie? Und ich stelle fest, tatsächlich war die Cartoonfigur Daffy Duck zuallererst im propagandistischen Einsatz gegen Hitler gewesen. Damals haben ja die Trickfilmstudios der USA auch propagandistische Filme gemacht, komische propagandistische Filme. Und dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich es immer wieder kleine Parallelen gibt. Die Figur Daffy Duck wurde von ihren Produzenten immer ein bisschen zeitgemäß verändert. Und es gab so eine, für mich gab es dann irgendwann den Punkt, wo ich dachte, diese Ente Daffy Duck, wer sie kennt oder ein bisschen kennt, der erinnert sich vielleicht, das ist eine hysterische, hyperaktive, unberechenbare Ente jenseits jeder Vernunft. Und das schien mir exakt die Kehrseite dieses ganz rationalen, vernünftigen, nie Emotionen zeigenden Ferdinand Piëch. Und dann dachte ich, könnte es sein, das ist natürlich jetzt ein sehr spielerischer Gedanke, könnte es sein, dass da tatsächlich sozusagen alles, was da unterdrückt an Emotionalem ist, auch alles, was da an, ja, so blankem Zorn, blanker Rache, sofort auf etwas reagieren, Hyperaktivität, Unberechenbarkeit, ob das alles nicht sozusagen die Kehrseite von Ferdinand Piëch ist. Und von dieser hübschen Theorie abgesehen, macht es mir einfach Spaß, mit solchen Parallelen zu spielen und solche kleinen kulturellen Parallelen zu ziehen. Hier ist der große Industriemanager und auf der anderen Seite eine eigentlich völlig verrückte Comicfigur.
Walter Filz, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und dieses Hörspiel Pieter Piëch, eine Produktion des SWR, bei der Eckhard Skorupa Dramaturg war und das als Hörspiel des Monats ausgezeichnet wurde, sendet der Deutschlandfunk am Samstag, dem 6. April um 20.05 Uhr. Und damit kommen wir zum Hörspiel Traumrollen von Jean-Claude Kuhner. Diese neue Produktion des Deutschlandfunk mit dem Hessischen Rundfunk wird urgesendet am Samstag, dem 13. April um 20.05 Uhr. Und es lohnt sich, diesmal auch aus besonderen Gründen einzuschalten, denn in diesem zauberhaften Hörstück von Jean-Claude Kuhner treten zwei ganz große, zwei legendäre Film- und Bühnenstars auf. Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn. Die beiden leben heute in einem Hamburger Seniorenheim und eben dort nahmen sie die Einladung des Autors an, in seinem Zwei-Personen-Stück mitzuwirken, wobei sie sich auch selber spielen. Es ist ein Stück über zwei große Mimen, die es ja vielleicht noch einmal wissen wollen und sich vorbereiten auf einen letzten Theaterabend über die Liebe. Und auf der Suche nach ihren Traumrollen spielen und proben sie sich durch allerlei Shakespeare, Tschechow, Schnitzler, sogar bis hin zu Szenen von Karl Valentin. Beiden hat diese Arbeit viel bedeutet. Der Schauspieler Fritz Lichtenhahn.
Es war ja nun wirklich so, dass es noch einmal eine Begegnung, auch für mich eine Begegnung mit meinem Beruf war. Und das hat mir ganz große Freude gemacht, das auf diese Art und in diesem großen Übereinstimmen mit sowohl mit meiner Partnerin, mit Nadja Tiller, als auch eben mit dem Regisseur, mit Jean-Claude Kuhn, eine große Übereinstimmung herrschte, wo wir drauf heraus wollen. Also wir haben uns nicht erst da kennengelernt, Jean-Claude und ich sowieso nicht, und Nadja Tiller und ich haben ja auch so ein bisschen einen tiefergehenden Kontakt schon gehabt, lange vor wir diese Arbeit begonnen haben, da wir beide eben im Augustinum in Hamburg wohnen.
Soweit Fritz Lichtenhahn. Und das sagt die Schauspielerin Nadja Tiller.
Also ich bin ja ganz erstaunt, dass alle so begeistert darüber sind. Ich meine, wir haben das gemacht mit viel Spaß und ja, natürlich auch mit Ernsthaftigkeit, aber im Moment ist man eigentlich ein bisschen überrollt von dieser generell so freudigen, dass alle so begeistert sind, sagen wir mal so.
Wie war es denn für Sie, damit einzusteigen?
Ja, das war eigentlich gar nichts Besonderes. Ich meine, ich bin so mit Fritz Lichtenhahn so ein bisschen befreundet. Und also so war ich in derselben Situation wie Fritz Lichtenhahn, nicht? Wir hatten beide den Partner verloren. Und haben uns dadurch so befreundet, ist zu viel gesagt. Aber wir sind nett miteinander. Und dann kam plötzlich diese Idee, dadurch, dass er mit Jean-Claude Kuhn ja schon Verschiedenes gemacht hatte, man könnte doch eigentlich auch mal hier sowas gemeinsam fabrizieren. Und und dann kamen wir auf diese Idee mit den Traumrollen, zuerst so unter dem Titel Rollen, die wir nie gespielt haben. Und und dann haben wir uns so langsam daran getastet. Und dann sind wir hier ein paar Tage gesessen und haben das aufgenommen und hatten Freude daran, das muss ich ehrlich sagen. Und dann sind wir auch 2 Tage, um die Sache ganz ernsthaft zu machen, ins Studio gegangen, weil der Jean-Claude eben ein paar Sachen ganz präzise haben wollte, weil hier doch ja immer so leichte Nebengeräusche waren, logischerweise. Wir haben es im Apartment vom Fritz Lichtenhahn aufgenommen, wo logischerweise auch immer ein bisschen Geräusche von draußen dabei waren. Naja, und so kam es dann zustande. Und dann ist der Jean-Claude mit den Rollen nach Hause gefahren und hat dann dort das zusammengebastelt. Und ich finde auch, es ist ganz hübsch, aber ich finde es ein bisschen, also ich bin ein bisschen überwältigt von den Resonanzen, muss ich sagen.
Frau Tiller, wie war das für Sie in diesem Hörstück auch sich selber zu spielen?
Naja, das hat sich so ergeben, indem wir einfach über uns ein bisschen geplaudert haben, wobei Jean-Claude uns auch immer ein bisschen animiert hat und Fragen gestellt hat. Und dann sind wir auch mal bei uns in unserem Gärtchen spazieren gegangen und das...
Im Casino beim Mittagstisch?
Ja. Jean-Claude hat das alles so diskret und so herzlich gemacht. Und wir waren auch so entspannt und dabei. Also es war schön. Denn ich muss dazu noch sagen, dass ich also ja gar keine Erfahrung mit Hörspielen habe. Ich habe mit Walter zusammen ein einziges Hörspiel, das allerdings auch sehr schön geworden ist. Das war eine Mankel-Geschichte, die hieß Begegnung am Nachmittag. Und das war die Geschichte, es ist ein altes Ehepaar, wo die Frau sich scheiden lassen will und der Mann will das nicht. Und das ist uns recht gut gelungen, aber es war die einzige Sache, die ich für den Hörfunk gemacht habe.
Erstaunlich, war mir nicht bewusst.
Ja, ist aber so. Ich bin selber erstaunt.
Und dann könnte man ja sagen, dann war das die zweite Traumrolle beim
Hörfunk. Genau, so, wenn Sie so wollen, ja. Das ist natürlich zum Teil auch, möchte ich nochmal betonen, das Verdienst von Jean-Claude, der mit uns so umsichtig umgegangen ist und dabei uns also auch diese Freiheit gegeben hat, dass man plötzlich vielleicht Dinge gesagt hat, die man unter Umständen so ohne weiteres gar nicht gesagt hätte oder sagen wollte. Aber es ist gelungen. Und dass man eben dann zusätzlich auch noch von sich Dinge ausgeplaudert hat, die einem, ich sage jetzt einfach mal, mühelos über die Lippen gekommen sind.
Und Sie bereuen aber nichts von dem, was Sie da...
Nein. Ich bin erstaunt über diese so unglaublich positive Reaktion. Das ja, aber weil... Ja, ich bin erstaunt. Ja. Okay.
Liebe Frau Tiller, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Und ich freue mich, dass Sie sagen, es ist so gelungen. Es tut gut.
Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn über ihre Arbeit an dem Hörspiel Traumrollen, aus dem wir nun, bevor auch der Autor und Regisseur Jean-Claude Kuhner noch zu Wort kommt, einen Ausschnitt hören.
Jetzt kommt die Suppe.
Habe ich Suppe bestellt? Wunderbar.
Richtig. Dankeschön.
Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Gleichfalls.
Versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Ist das bei dir auch so, Nadja, dass du manchmal denkst, dass du das ein bisschen vermissest, dieses Theaterspielen, weil ich eigentlich dich fragen wollte, ob du nicht Lust hättest.
Fühle ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
eben, dass ich dachte, ob du nicht vielleicht doch Lust hättest, dass wir mal noch irgendwas zusammen machen, im kleinen Kreis oder im Augustinum-Saal und vielleicht sogar Sachen, wo wir uns gar nie gedacht hätten, dass wir das mal spielen werden. Also, ja, was meinst du?
Also, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass wir uns da in ein Abenteuer stürzen, was wir, wie gesagt, persönlich nie erlebt haben. Ich zumindest. Ich habe ja nicht so viel Theater gespielt wie du.
Ihr drängt euch zu. Nun gut, so mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche lieben Schatten steigen auf. Gleich einer halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf.
Wie wär's denn mit Romeo und Julia?
Wenn unsere Stimmen nicht so alt sind, dann finde ich's gut.
Ja, oder das ist gerade der Reiz der Geschichte.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Hörspiel Traumrollen des Autors Jean-Claude Kuhner, der bei dieser Produktion auch Regie führte.
Guten Abend, Herr Langer.
Herr Kuhner, das ist ein interessantes Originaltonhörspiel, wobei das vielleicht auch in die Irre führen könnte. Ich sag's mal anders, es ist eine überaus intelligente Kombination und witzige Kombination von Wirklichkeit und Fiktion. Könnte man das so sagen?
Ja, das ist durchaus richtig. Ich habe in den letzten Arbeiten ja oft versucht, das Dokumentarische mit dem Fiktiven zu verbinden, und in diesem Stück hat das wieder eine ganz andere Qualität gekriegt. Und ich glaube einfach, dass auch in der Welt der Fiktion man sehr viel mehr Freiheiten hat als in der Welt des Dokumentarischen. Auf der anderen Seite kann man die Welt auch begreiflicher machen im dokumentarischen Realismus. Also ich denke, beide Welten haben ihre Wahrhaftigkeit, und die zu kombinieren bringt, glaube ich, ganz neue Möglichkeiten, etwas über Wirklichkeit zu erzählen und gleichzeitig auch die Konstruktion von dem, was wir machen, kenntlich zu machen.
Wie ist es Ihnen denn gelungen, für dieses Experiment diese zwei legendären Film- und Bühnenstars zu gewinnen?
Nun, mit Fritz Lichtenhahn verbindet mich schon wirklich, kann fast sagen, eine jahrzehntelange berufliche wie private Freundschaft. Ich habe meine allererste Theaterinszenierung mit ihm zusammen in Stuttgart gemacht, 1982. Und Nadja Tiller kannte ich gar nicht, das muss ich ehrlich gestehen. Fritz Lichtenhahn lebt heute im Augustinum, in diesem Seniorenheim in Hamburg. Und Nadja Tiller, zusammen mit ihrem Mann Walter Giller, lebte da auch und lebt da auch. Und ich bin beiden begegnet durch den Fritz, als ich ihn besucht habe. Und wir haben vor ein paar Jahren ein Stück zusammen gemacht über Johann Joachim Winckelmann mit dem Titel Schöne Welt, wo bist du? Und Walter Giller hat da die Rolle des Goethe übernommen. Und Nadja Tiller, da habe ich zum allerersten Mal überhaupt mit ihr zu tun gehabt, hat eine ganz winzige kleine Rolle gespielt, die sie improvisiert hat. Es war mehr oder weniger eine Dame im Fahrstuhl.
Die beiden spielen sich ja in gewisser Weise selber.
Ja und nein. Also, ja, doch, ja, ja.
Und setzen sich auseinander mit dieser ihrer Lage, die Sie auch schon beschrieben haben.
Es stimmt schon. Es ist natürlich ein Großteil ihrer eigenen Wahrheit, also über den Zustand, wie sie heute leben. Und gleichzeitig hat es auch eine Portion Fiktion, weil wir eine Spielvorlage erfunden haben und wir begleiten diese Probenarbeit. Wir sind dabei, wie sie Texte auswählen, aber wie sie dann auch aus den Texten heraus anfangen, sich zu erinnern und über alle möglichen Themen zu sprechen. Es entwickelt sich im Grunde genommen aus jeder Theaterszene, die thematisch etwas vorgibt, gibt es dann auch die Erinnerungen und die Gespräche darüber.
Sie haben gesagt, das war eine Spielvorlage, die Sie gegeben haben. Gab es denn irgendein Buch oder ist das alles dann rein improvisiert?
Auch das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Also ich habe die beiden gefragt, tatsächlich, welche Rollen sie gerne spielen würden. oder nie gespielt haben. Und da kam ein Teil der Texte, die man jetzt in dem Stück hört, sind von ihnen gekommen. Ich habe einen Teil auch dazugegeben und Vorschläge gemacht. Und am Ende war das wirklich ein Geben und Nehmen. Allerdings mit der Voraussetzung, dass wir nichts gemacht haben, was die beiden nicht wirklich wollten und Lust dazu hatten.
Aber ansonsten war es frei, freies Spiel.
Genau. Und das Ganze war dann auch improvisiert. Also wir haben Ausschnitte aus Texten beschlossen. Dann habe ich versucht, möglichst auch ein erstes Lesen schon gleich mit aufzunehmen. Und diese ersten Reaktionen auf diese Texte, die Gespräche darüber, das, was Ihnen dazu einfällt, das war alles dann vollkommen improvisiert. Und später habe ich dann versucht, ich hatte schon eine Art von Ablauf geplant, aber das kann man natürlich, wenn man improvisiert, nicht bis zum Ende wissen, was da eigentlich passiert. Und dann gibt es also mehrere Phasen der Arbeit. Das eine ist, mit den beiden natürlich das alles aufzunehmen und sehr, sehr viel Material zu sammeln und später dann in der Montage eine Dramaturgie zu entwickeln und am Ende ein Stück zu gewinnen.
Das ist ja auch das Schöne, wenn unerwartete Ereignisse eintreten und das Überraschende die Oberhand gewinnt.
Das ist wohl wahr. Also das ist auch vor allem in der Feature-Arbeit immer das Schönste, natürlich auch in der Arbeit mit Schauspielern, wenn man offen bleibt für das, was kommt und damit reagiert. Und es gab zum Beispiel dieses Thema der Vergesslichkeit. Das ist zwar offensichtlich bei alten Menschen, aber ich habe für mich selber in der Montage gemerkt, es kommt immer wieder und es kommt aber auf eine Weise, die eben auch sehr amüsant ist. Und das ist vielleicht überhaupt eines eine der Zielrichtungen gewesen, die ich versucht habe zu finden. Also, dass man auf der einen Seite durchaus auch schwerwiegende Themen bespricht, aber nicht es in die Düsternis enden lässt. Also, dass Alter zwangsläufig schrecklich ist, dass Krankheit und Vergesslichkeit zwangsläufig furchtbar ist, sondern das gehört mit zum Alter. Man leidet zwar mit drunter, aber man kann auch darüber lachen. Und das haben die beiden aber von sich aus so eingebracht. Also das Motiv der Vergesslichkeit führt auch immer gleichzeitig zu größter Heiterkeit. Und es ist dann am Ende fast zu einem Leitmotiv geworden, durch das Stück durch, und gipfelt ganz am Ende in einer wirklich sehr amüsanten Szene von Karl Valentin, die vergesslich heißt.
Jean-Claude Kuhne, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Langer.
Das Hörspiel Traumrollen mit Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn, eine Produktion von Deutschlandfunk und Hessischem Rundfunk, wird urgesendet hier im Deutschlandfunk am Samstag, dem 13. April um 20.05 Uhr. Und gleich danach gibt es auch die nächste Ausgabe unseres Hörspielmagazins Cinch, Ihre Verbindung zur akustischen Kunst. Für Ihr Interesse, das Sie auch heute wieder dem Hörspiel entgegengebracht haben, bedankt sich am Mikrofon Michael Langer.